Genau, im Prinzip sind wir die Anwälte und Vertreter für die Objekte.
Dann befreite sie uns mit einem kaum fingergroßen Spezialsauger von Staub. Das kitzelte etwas.
Die Salzmischung, die machen ihr Ding.
Friedensteinfunk. Der Podcast der Friedenstein Stiftung Gotha. Folge 29. Auf Tuchfühlung mit den Objekten.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge Nummer 29, mit zwei wieder sehr besonderen Gästen. Sie umgibt so ein bisschen etwas Mystisches, denn sie sind nicht sichtbar, schwer greifbar, aber sehr essentiell für das Museum. Das ist einmal Susanne Böhm oder Suse. Hallo.
Hallo.
Du bist unsere Metallrestauratorin und Andreas Fiedler. Hallo.
Hallo.
Und du bist unser Restaurator für Kunsthandwerk, also Glas, Keramik und Plastik.
Genau.
Genau. Ich bin Susanne Finnerhör. Mich kennt man langsam schon, genau. Ich meinte übrigens mit schwer greifbar nicht, dass man euch nie erwischen kann, wenn man euch versucht anzurufen in eurer Werkstatt oder so, sondern eigentlich mit schwer greifbar meinte ich, dass ich es schwer definierbar finde, was ihr genau seid. Weil ihr seid ja so ein bisschen in der Grauzone zwischen Handwerk, dann aber irgendwie auch wissenschaftlich unterwegs, naturwissenschaftlich sehr und dann aber auch Künstler im weitesten Sinne. Wie würdet ihr euch jetzt selbst beschreiben?
Das ist eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das ist eine gute Mischung von allem.
Das ist ziemlich nah dran, ja. Wir arbeiten ja im Bereich der angewandten Wissenschaften und Künstler wären wir vielleicht auch alle irgendwo gern, aber man muss schon ein bisschen eine künstlerische Ader haben, um Kunst zu verstehen.
Also man ist nicht wirklich kreativ tätig in dem Sinne. Also vielleicht bei der Lösungsfindung, aber nicht selber, dass man sich jetzt irgendwie kreativ daraus lassen kann an den Objekten. Man erfindet ja nichts neu.
Und wie seid ihr jetzt zu euren Materialien gekommen? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Objekte.
Na, ganz am Anfang habe ich mir gedacht, Sixtinische Kapelle, die Fresken, oh, das ist ganz toll. Ich möchte unbedingt Wand machen und habe mein erstes Praktikum auch in dem Bereich gemacht und habe dann schnell festgestellt, oh wow, das sind wirklich riesige Baustellen. Es sind jahrelang dieselben Baustellen teilweise auch. Man ist unglaublich viel unterwegs, man ist auch ganz oft im Kalten unterwegs. Und dann habe ich in dem Jahr festgestellt, so, oh, das ist irgendwie doch nicht so richtig meins. Und im zweiten Praktikum haben wir dann viel mehr mit Metall gearbeitet und eben halt auch mit kleineren Objekten. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir einfach viel mehr und habe mich dann im Studium direkt für Kunsthandwerk und Archäologisches entschieden.
Und du, Andreas, also wie bist du zu deinen Materialien gekommen oder malst du?
Bei mir ist das wahrscheinlich noch ein bisschen länger her. Ich komme eigentlich aus dem plastischen Bildwerk. Das heißt, zuerst habe ich in großformatigen Sachen, genau das, was Suse eben schon gesagt hat, Beispiel wäre die Wartburg oder Schloss Neuschwanstein gearbeitet.
Und echt, du warst auf der Wartburg und
ja,
Schloss? Ah, okay.
Teilweise auch mehrfach. Das heißt, es ist wirklich so, dass manche Baustellen Jahre gehen oder einfach man fängt vorne an, ist dann irgendwann weiter und muss man wieder anfangen von vorne. Das ist manchmal schön, den Fortschritt zu sehen, aber ganz oft auch einfach eine Sache, die einen natürlich irgendwo ein bisschen auch aufhält. Also das sind die kunsthandwerklichen kleineren Sachen, die wir jetzt hier im Museum machen, eigentlich etwas schöner, weil man die abschließen kann oder schneller abschließen kann. Allerdings kommt bei uns dazu, dass wir sehr viele davon haben.
Ja. Und gibt es irgendein Material, Glas oder Keramik oder irgendwas, was du da besonders magst oder nicht?
Besonders mögen eigentlich schon immer Stein. Der gibt mir relativ viel, den kann ich ganz gut lesen. Aber mögen an und für sich mag ich eigentlich alle Materialien. Ich finde alles irgendwo faszinierend. Jedes hat so seine Besonderheiten und Eigenheiten. Und jedes verlangt auch nach gewissen Bedürfnissen, worauf wir Restauratoren reagieren müssen.
Wir könnten jetzt eigentlich ja auch zu fünft hier sitzen. Ihr seid sozusagen stellvertretend auch für die Kollegen da. Also einmal Rebecca Hartmann, sie ist die Papierrestauratorin. Dann Marie-Louise Gothe, Textil. Peter Mildner könnte man vielleicht im weitesten Sinne dazu zählen. Er ist zoologischer Präparator und baut für euch.
Ja, ist immer zur Stelle, wenn irgendwie Hilfe gebraucht wird.
Und Anke Few noch den Restaurierungsmanagement da macht.
Genau. Und Gunter Rothe.
Gunter Rothe.
Ach, Gunter Rothe Holz auch noch. Dann können wir zu sechst hier also sitzen. Ja, vielleicht könnt ihr erstmal den Nichtwissenden ins Boot holen und erklären, was ihr so macht. Andreas.
Wir haben einen Dauerauftrag als Restauratoren, dass wir die Sammlung versuchen zu bewahren. Dann gibt es natürlich immer akute Fälle wie Sonderausstellungen, wo wir für alle Objekttransporte involviert sind. Und davon abgesehen erstellen wir auch Gutachten und helfen unseren Wissenschaftlern, wenn sie Objekte brauchen, die gezeigt werden müssen.
Ihr seid auch manchmal unterwegs, ne, und müsst dann die Kunstwerke woanders hinbringen oder auch Objekte begutachten, ob die was für die Sammlung sind oder wie kaputt sie sind.
Absolut, ja. Das durfte ich jetzt schon ein paar Mal machen, auch, unter anderem auch im Ausland. Das ist sehr spannend und wichtig natürlich für unsere Objekte, denn wir haben auch einige Objekte in der Sammlung, die über verworrene Wege woanders hingekommen sind und dann über noch verschlungenere Pfade wieder zu uns zurückfinden dürfen. Und dazu muss natürlich einiges vorher gecheckt werden, ob die in Ordnung sind, ob es überhaupt echte Objekte sind und unsere Objekte. Und dafür sind wir dann auch gerne zuständig. Was machen wir noch?
Auch wenn wir restaurieren, das auch fotografisch dokumentieren, einfach für die Nachwelt, auch für andere Restauratoren, die vielleicht irgendwann in 10, 20, 50 Jahren mal wieder an dem Objekt sitzen, um zu wissen, was ist da überhaupt passiert, damit es denen vielleicht ein bisschen leichter fällt als uns manchmal, die wir dann vor einem Objekt sitzen und nicht wissen, was ist dem passiert, wie ist die Geschichte.
Also die Objektpolizei und die Detektive, den.
Genau, im Prinzip sind wir die Anwälte und Vertreter für die Objekte. Und dafür sind wir Restauratoren dann halt zuständig zu schauen, dass die ganzen Bedingungen eingehalten sind, also die richtige Beleuchtung, die richtige Luftfeuchtigkeit. Temperatur spielt da oft eher eine untergeordnete Rolle, aber ist natürlich auch ein Faktor mit.
Im Sommer muss man bei uns immer die Wachsporträts rausholen.
Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Da gibt es so ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel die Wachse, die ab 25 Grad, tatsächlich in dem Fall ist die Temperatur dann entscheidend, ab 25 Grad anfangen langsam sich zu verflüssigen wieder oder wo es gefährlich wird. Und deswegen gehen die dann immer auf Reisen im Hochsommer, wenn es über einen längeren Zeitraum warm wird und sich auch das gesamte Schloss dann aufheizt. Was natürlich ein bisschen länger dauert bei einem Meter Außenwand.
Ja,
und das sind dann so die Dinge, wonach wir regelmäßig dann nachschauen. Mit kleinen Hilfsmittelchen wie Klimaloggern oder eben, dass wir selber die Objekte ablaufen.
Was genau sind Klimalogger? Was machen die?
Genau, das sind im Prinzip einfach kleine Geräte, die die Temperatur und die Luftfeuchte aufnehmen. Wir haben auch welche, die die Lichtbelastung messen können. Es gibt zum Beispiel einige Sachen wie Grafiken oder Gemälde, wo jedes bisschen Licht schon schädlich ist. Da ist es dann egal, ob viel Licht auftrifft oder wenig, da ist dann auch der Zeitraum entscheidend. Und da beispielsweise werden dann Grafiken für einen gewissen Zeitraum nur verliehen und müssen dann zurück und werden dann nicht gleich wieder verliehen. Und da heben wir dann den Finger und sagen, hier Moment, das war gerade erst irgendwo, das lassen wir jetzt erstmal 3 Jahre ruhen beispielsweise.
Also genau genommen habt ihr es mit ziemlichen Mimöschen oder Dieven zu tun, die man sehr pampern muss.
Damit. Genau, das kann man so formulieren. Da gibt es ja ein paar Spezialisten unter unseren Kunstwerken, die sind sehr empfindlich.
Ja, welche empfindlichen hast du so? Oder Metall hört sich für mich immer nicht so empfindlich an, stimmt aber wahrscheinlich gar nicht, oder Susanne?
Das kommt ein bisschen auf die Kombination tatsächlich an. Also Metall an sich ist tatsächlich recht unempfindlich, würde ich jetzt mal meinen. Feuchtigkeit ist natürlich immer ein Faktor, aber man hat jetzt selten so hohe Feuchtigkeitswerte, dass es dem Metall tatsächlich schadet. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Metalle. Ne? Gold, dem kann eigentlich wenig was anhaben. Bei Eisen oder alten Funden, archäologische Objekte, da muss man dann schon ein bisschen vorsichtiger rangehen und schauen, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich halt auch ein stabiles Klima auf jeden Fall schaffe. Also da ist, oder was habe ich, Materialkombinationen, das kommt ja auch oft vor, weil das Metall sehr starr ist, Holz bewegt sich viel, nimmt Feuchtigkeit auf, gibt Feuchtigkeit ab und braucht irgendwie so ein bisschen Spielraum. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Waffe haben, wo halt quasi der Schaft dann auch verstiftet ist, also das Holz sich nicht frei bewegen kann, dann kommt es da halt zu Rissen.
Verstiftet. Okay. Ja, das ist immer so schön, wenn man zu euch mal in die Werkstatt kommt, da lernt man immer so ganz neue Welten kennen. Und was ich immer so toll finde, finde, weil ihr geht so liebevoll und achtsam mit allem um. Bei euch ist so viel, so auch so sinnlich ist das alles. Also es ist schön.
Schön, dass das so rüberkommt.
Ist es gar nicht so?
Na doch schon. Naja, ich meine, man geht ja schon auch vorsichtig mit den Objekten um, weil man halt einfach, ich meine, wir sind ja für deren Erhaltung zuständig und dann gehe ich natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht.
Ist das auch Vorsicht oder manchmal auch Ehrfurcht? Weil wenn unser eins vor so einem Objekt steht, wenn man weiß, das ist jetzt so und so viel 100 Jahre alt und das kann zerbrechen oder so, also ich würde mich das nicht trauen anzufassen, aber wie geht ihr mit den Objekten so um?
Ja, an sowas darf man eigentlich nicht denken. Theoretisch kann es uns egal sein, jetzt ob wir einen Rubens vor uns haben oder was von der modernen Kunst oder was 5 Jahre alt ist oder eben 500 Jahre alt ist.
Mhm.
Man hat immer eine gewisse Neugier und eine Achtsamkeit, erstmal zu schauen, was hat man da vor sich liegen, und geht eigentlich immer ähnlich an die Objekte ran, würde ich sagen.
Geht mir eigentlich
mit
auch
Respekt
so.
Und der Neugier zu schauen, ist alles in Ordnung oder gibt es Probleme irgendwo?
Kleinen Moment, da muss ich mal reinkommen. Hier ist Claudia aus der Regie. Genau, Andreas, mit Neugier, Vorsicht, Achtsamkeit, Ehrfurcht geht ihr daran. Und andere KollegInnen aber auch mit Luft und mit gesättigten Salzlösungen. Ich habe nämlich gerade Katja Siebel und Heiner Grieb in der Leitung. Zwei echte Fachleute, die, sagen wir mal, nach dem optimalen Wohlfühlambiente für ihre Objekte suchen?
Ja, es ist, also man kann sich so vorstellen, wenn man in einem Raum sitzt und man macht das Fenster nicht auf, dann fängt das irgendwann an zu müffeln, man hat irgendwie eine komische Luftfeuchtigkeit, ist irgendwie stickig. Und genau das Gleiche passiert eben auch in Vitrinen. Das ist ein geschlossenes Volumen und wir haben eben Sachen in unserem Raum, die bestimmte Stoffe ausdünsten, seien es jetzt die Objekte selber oder die Vitrinenbaumaterialien, wie zum Beispiel so Silikonfugen, die geben schon mal ganz gerne Schadstoffe ab, lackierte Vitrinenböden, Holz, also gerade so Eichenholz oder so Multiplex- oder MDF-Platten, die zusammengeleimt wurden in den Leimen oder in den Klebstoffen, sind oft, die sind Formaldehyd oder Acetat, also essigsäurehaltig. Und das wird Stück für Stück in dieses geschlossene Volumen abgegeben. Und das führt dazu, dass Objekte Schaden nehmen. Und das wollen wir eben aus unserer Vitrinenluft raushaben.
Ja, und dieses Raushaben, das geht mit Klimageräten oder mit Chemikalien oder mit einem ganz einfachen Trick, den Heiner Grieb schon seit Jahren auf der Feste Coburg anwendet. Das Wundermittel dort heißt
Magnesiumchlorid oder genau gesagt Magnesiumchloridhexahydrat. Und das klingt jetzt nach hoher Chemie, ist aber eigentlich ein Salz, das zum Beispiel auch als Streusalz Verwendung findet. Also eigentlich völlig ungiftig und so. Und mit diesem Salz versuchen wir ein konstantes Klima herzustellen in den Vitrinen, um unsere Glassammlung, die historischen bedeutende oder relativ bedeutende Glassammlung von Coburg, einfach zu schützen und für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte zu erhalten. Und es funktioniert auch ganz gut.
Also das heißt, irgendwo in der Vitrine mit den ganzen kostbaren Gläsern steht ein Schälchen mit einer milchigen Salzlösung in der Ecke?
Naja, im Prinzip schon, aber es ist natürlich doch ein bisschen komplizierter. Wenn wir Vitrinen haben, die speziell gebaut worden sind für die Klimatisierung mit Salzlösung, dann haben wir zwei Bereiche. Wir haben oben den Raum für das Objekt, also wo die Kunstwerke im Schauraum sozusagen wirken, und wir haben drunter ein Technikfach. Und diese zwei Bereiche, die sind technisch getrennt, sind aber vom Luftvolumen her in Verbindung. Das heißt, unten habe ich meine Salzlösung drin in Kunststoffwannen, und da steht dann tatsächlich eine Lösung drin, das ist wie so eine Salzsohle. So. Und darüber gibt es dann einen Luftraum, und da klimatisiert sich dann oder befeuchtet sich oder trocknet dann das Salz diesen Luftraum, und diese Luft steht in Verbindung mit dem Vitrinenraum. Und dadurch können wir den Vitrinenraum auf unseren Idealwert klimatisieren. Und das geht durch Konvektion, also man muss da nicht irgendwie einen Lüfter oder sowas einbauen, sondern durch natürliche Umwälzung der Luft egalisiert sich das in der ganzen Vitrine.
Also das Vitrinenklima reguliert sich einfach nur durch die Anwesenheit der Salzlösung. Die in der Luft vorhandenen Schadstoffmoleküle gelangen in die Salzlösung und werden dort unschädlich gemacht. Und gleichzeitig sorgt die Salzlösung auch für eine konstante Luftfeuchtigkeit in der Vitrine. Hört sich an wie ein Selbstläufer.
Die Salzlösung, die machen ihr Ding. Die produzieren immer die gleiche Luftfeuchtigkeit, egal ob es draußen feuchter wird oder trockener wird. Und vielleicht noch ergänzen, die Salzlösung, die sind dahingehend auch super praktisch, weil eben jedes Salz eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit einstellt. Also Kaliumcarbonat, unsere Pottasche, die man auch zum Backen nimmt, stellt zum Beispiel eine Luftfeuchtigkeit von 43% ein, was für gesundes Glas, Metall ist noch ganz okay in diesem Bereich, wohingegen wir für organisches Material, also Leder, Holz etc., eher auf das Magnesiumnitrat zurückgreifen würden, weil das eben eine Luftfeuchtigkeit von 53% einstellt. Also es hat jedes Salz hat einen spezifischen Luftfeuchtigkeitswert und das macht das Ganze so attraktiv, dass es eben keine Schwankungen gibt, sondern wir können sagen, hey, wir brauchen das und das Klima, dann können wir auf das und das Salz zurückgreifen.
Und weil das alles so unkompliziert und naheliegend ist, schreibt Katja Siebel jetzt ihre Doktorarbeit über die Klimatisierungsverfahren mit gesättigten Salzlösungen. Sie und Heiner Grieb haben auch an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, in dem die Universität des Saarlandes, die Feste Coburg und viele andere Museen genau diese Salzlösungslösung erforscht und getestet haben. Der Friedenstein war natürlich auch mit dabei. Und aus dem Forschungsprojekt ist eine Ausstellung entstanden.
Also die Ausstellung, die verdankt ihre Existenz eigentlich einem glücklichen Zufall. Also während dem Forschungsprojekt haben wir die ganze Zeit gedacht, naja, eigentlich ist es doch schade, wenn das nach 2 Jahren einfach so zu Ende geht. Wir haben natürlich einen Abschlussbericht, aber der ist dann doch nur in der Fachwelt wieder wahrgenommen. Und dann war bei uns im Haus die Frage, wir haben so einen kleinen Ausstellungsraum, das Studio, da war so ein Zeitfenster offen. Und ich habe natürlich dann sofort gesagt, ja, dann machen wir unser prima Klimaprojekt wieder vorgestellt. Und da war Katja Siebel sofort Feuer und Flamme. Und so ist es dann ins Rollen gekommen. Und es war für uns eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, dieses abstrakte, technische, schwierige Thema so aufzuknüpfen und aufzudröseln, dass es spannend für die Besucher und Besucherinnen dargestellt werden kann.
Und auch für die anderen Museen. Denn irgendwie traut man sich in der Museumswelt noch nicht so richtig an die Sache heran.
Als wäre das so was sehr Chemisches oder was sehr Mystisches, diese Salzlösung. Aber letztendlich ist es total simpel, wie eben zu Hause man Salz in Nudelwasser kippt.
Also ich glaube, in den gesättigten Salzlösungen steckt noch ganz, ganz viel Potenzial drin.
Vielen Dank, Heiner Grieb und Katja Siebel. Und damit zurück ins Studio.
Genau, Coburg und Gotha, ne, kennen sich ja schon lange, haben eine lange Geschichte zusammen. Dadurch war die Zusammenarbeit da auch irgendwie immer selbstverständlich und ist ja für uns auch eine schöne Möglichkeit, dieses Verfahren nochmal auszutesten, weil wir ja in den historischen Räumen immer Probleme haben, unsere Vitrinen quasi adäquat zu klimatisieren, ohne dass es jetzt wahnsinnig kostenintensiv ist durch eine aktive Klimatisierung. Und dann haben wir uns da dran beteiligt, haben Testvitrinen aufgebaut und am Ende des Ganzen stand die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und nach dem Ende des Forschungsprojektes sind wir zur Abschlusstagung gefahren nach Coburg. Andreas war auch mit dabei und haben uns dort auch vor Ort nochmal die entsprechende Sonderausstellung angeschaut. Und am Ende der ganzen Führung habe ich dann auch zu Heiner gemeint, Mensch, was macht ihr denn eigentlich mit dieser wunderschönen Ausstellung, wenn ihr die dann im Mai abbaut? Und da hat er gemeint, naja, wahrscheinlich wandert sie ins Depot. Und dann habe ich gedacht, so wäre doch viel schöner, wenn die vielleicht nach Gotha kommt.
Und jetzt erschreckt ihr unsere Besucher und Besucherinnen am Ende des Schlossrundgangs, wenn sie nichts ahnt aus der Kunstkammer oder Historischen Museum kommen und dann auf einmal auf chemische Formeln und so stoßen.
Genau, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit dem Forschungsprojekt. Und es wird ein bisschen erklärt, was für Schäden können passieren. Das ist halt mal was Neues, dass man halt die Objekte in dem Zustand auch sieht, in dem wir Restauratoren sie sozusagen auf den Tisch bekommen, mit eben diesen Schadensbildern oder Schadbildern, mit Rissen, mit Abplatzungen, mit Verwerfungen. Genau, also da sind ganz unterschiedliche Objekte, wo man tatsächlich noch den Schaden sieht, bevor überhaupt eine Restaurierung stattfinden konnte.
Mhm. Habt ihr vielleicht so ein paar Objekte, die euch besonders im Kopf geblieben sind, was besonders war, was ihr restauriert habt?
Auf jeden Fall. Wo soll man da anfangen? Es gibt viele Objekte, die besonders sind, aber manche hat man tatsächlich in besonderer Erinnerung, weil es sehr große Unterschiede gab zwischen dem Vorzustand oder dem Nachzustand oder der Art, wie die Objekte zu einem gelangt sind. Manchmal findet man Teilstücke in verschiedenen Sammlungen und kann dann was zusammenführen. Den Fall hatte ich jetzt auch schon. Aber bei mir besonders in Erinnerung geblieben ist beispielsweise der Fundstück aus der Kunstkammer. Das ist das Modell einer asiatischen Pagode gewesen aus Speckstein. Und das ist leider nur noch fragmentarisch vorhanden gewesen. Und es waren bestimmt über 50 Einzelteile und bestimmt 100 Klebungen, die ich dann machen musste. Und das durfte ich dann in einer Sondervitrine bei uns im Herzoglichen Museum präsentieren. Da ist einfach die Notwendigkeit entstanden, das ordentlich abzubilden im Zug der Digitalisierung. Man hätte jetzt ansonsten nur zwei Kisten voll mit Bruchstücken fotografiert und wüsste nicht wirklich, wie das aussehen sollte.
Das ist vielleicht auch noch ein wertvolles oder wichtiges Stichwort, dass wir eben an der Digitalisierung arbeiten oder quer durchs ganze Haus Objekte digitalisieren. Das ist, glaube ich, auch ein Großteil eurer Arbeit momentan, ne?
Aktuell der größte Teil, ja, tatsächlich.
Und was macht ihr da genau? Also einmal Pagoden zusammensetzen? Was noch?
Es gibt im Bereich der Digitalisierung natürlich schon den Anspruch, Sachen abzubilden, wie sie sind. Aber bei manchen muss man für die Lesbarkeit oder für gewisse Details, die wichtig sind für die Wissenschaft, natürlich auch den Zustand herstellen, dass sie charakteristisch sind. Und deswegen müssen wir ganz viele Objekte vorbereiten.
Da gehört auch dazu, die richtigen so Staffagen dann letztlich auch zu bauen. Ich habe ja immer gedacht, genau, ihr seid nur am Objekt dran, aber es geht auch darum, wie wird das dann letztlich gelagert oder hingestellt, damit man es fotografieren kann.
Genau, Aufbewahrung und Präsentation spielen natürlich auch eine Rolle. Es gibt gerne mal eine Schauseite von den Objekten und damit genau die dann sichtbar ist, entweder in einer Ausstellung oder generell muss man das öfter auch kreativ tätig werden und dann sich irgendwas bauen. Also da gab es schon so ein paar Objekte, wo wir das machen mussten. Ja.
Und was ist deine persönliche Pagode jetzt als Lieblingsobjekt oder ein besonderes?
Also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war ein chinesischer Haarschmuck, den ich aber schon während meiner Studienzeit noch bearbeitet habe für Gotha. Mhm. Also ich hatte in Gotha angefragt, ob ich da meine Masterarbeit schreiben kann. Und wir sind dann durchs Depot geschlendert und haben halt mal geschaut, was man so findet bei den über 1 Million Objekten. Ja. Und da ist mir dieser kleine Haarschmuck aufgefallen und da war dann auch gleich klar so, ja, da wissen wir jetzt auch gar nicht so richtig, was das ist, weil es gibt ja auch viele Objekte, wo noch nie jemand geschaut hat, wie sind die hergekommen, was ist die Geschichte dahinter, was ist es überhaupt? Und man hat halt nur einen kurzen Eintrag gehabt und dann war bei mir gleich das Interesse geweckt und ich dachte mir so, okay, gut, ich kümmere mich jetzt um dieses Objekt, damit es seine Geschichte bekommt, damit es erhalten bleibt und habe mich da dann komplett von Anfang bis Ende reingestürzt in die kunstgeschichtliche Einordnung, über eine Materialanalyse, über die Restaurierung bis hin dann zur quasi Aufbewahrung und zum Basteln von so einer Stellage und einem spezifischen Karton. Mhm. Genau, also das war, glaube ich, wirklich so dass die intensivste Auseinandersetzung, ja, mit so einem Objekt im Berufsalltag.
Das war so ein türkises, ne? Sowas ganz, irgendwas habe ich türkis im Kopf oder Steine.
Türkis sind ist das Eisvogelfeder-Glasoni.
Wie genau sieht das aus? Beschreib mal das Objekt.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist wie ein Krönchen. Man kann sich es wie so ein Krönchen vorstellen, aber in so einer Art von einem Füllhorn. Und es sind ganz viele kleine Applikationen dran, mal mit der Darstellung von Schmetterlingen, von Phönix, von Drachen, also alles, was für die chinesische Kultur so typisch ist. Und dann sind da tatsächlich auch noch Eisvogelfederstücke eingearbeitet, die in die Tiefen eingelegt wurden. Normalerweise hat man da einen Glasschmelz genommen, also einen Email oder halt Edelsteine eingelegt. Und für China war es in einer sehr großen Zeitspanne üblich, da Eisvogelfedern zu nutzen. Und das macht auch das Objekt total besonders und es ist auch das einzige dieser Art bei uns in der Sammlung.
Und wenn euch das interessiert, wie diese Krone, der Kopfschmuck aussieht, dann schaut doch mal auf Gutta Digital nach oder einfach in die Shownotes, da zeigen wir euch dann den Weg auf den Weg zur Krone.
Das Objekt wurde auf jeden Fall digitalisiert im Rahmen des Projektes. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon sichtbar ist, ob es schon hochgeladen wurde, aber es kommt auf jeden Fall. Also es wurde auf jeden Fall digitalisiert und es wird zu sehen sein, genau.
Zu sehen sein, ganz genau. Jedes Museumsstück, sei es noch so klein, möchte gesehen werden. Da kann ich der jungen Dame nur aus tiefstem Herzen beipflichten. Ich zum Beispiel, ich bin nur ein Stückchen Stoff. Ein Stoffrest von einem großen Ballen abgeschnitten, in Form eines rechtwinkligen Dreiecks. Seitenlänge, sagen wir mal, 10 mal 9 Zentimeter. Und ich liege etwas eng aneinander gequetscht mit 10 anderen Stoffstücken auf einem Büttenpapier angeheftet, mit verzinnten Messingnadeln festgesteckt. Ein Musterbogen. Das ist nicht wirklich spektakulär, ich gebe es zu. Und dennoch bin ich ein ganz besonderes Museumsstück und habe Jubelrufe und große Aufregung ausgelöst. Denn ich gehöre zu den Sezenianer. Fragen Sie Frau Grote, Frau Volker-Saat, Herrn Krimsti oder die freundlichen Kollegen von der Digitalisierung. Sie haben sich aufs Liebevollste um mich bemüht. 200 Jahre lang habe ich irgendwo im Dunkeln gelegen und hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Meine letzten Erinnerungen, warten Sie, da war ein Markt mit vielen Menschen, ein buntes Treiben und irgendwo eine Schneiderwerkstatt und viele andere Stoffe. Und dieser Sezen, merken Sie sich den Namen, der mich und 223 andere Stoffproben kaufte, beschriftete und sorgfältig verpackte und, ja, ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich an Hafengeräusche und schwankenden Boden und dann 200 Jahre Grabesruhe. Bis sich dann eines Tages, es ist noch gar nicht lange her, der Deckel über uns hob und zarte Frauenhände nach uns griffen.
Schauen Sie mal, vielleicht sind es die hier.
Eine Ethnologin und eine Restauratorin hatten sich gemeinsam auf die Suche nach mir, also nach uns, gemacht. Nur mit wenigen Hinweisen in irgendwelchen alten Verzeichnissen. Und um ganz sicher zu sein, dass wir auch tatsächlich die von Ulrich Jasper Sezen irgendwo im Orient gesammelten Stoffe waren, stellten sie einen quasi kriminalistischen Handschriftenvergleich an. Der Buchstabe K brachte die Klarheit.
Warten Sie mal. Ich hatte neulich ein von Sezen geschriebenes Etikett in der Hand. Hier, schauen Sie. Das ist definitiv dieselbe Handschrift. Dann sind das die gesuchten Stoffproben, von denen wir wissen, dass Sezen sie um 1806 zusammengetragen und nach Gotha geschickt hat.
Naja, das mit Sezen, das hätte ich den Damen auch gleich sagen können. Schließlich hatte dieser Sezen, der sich brennend für Botanik interessierte, ein ganz besonders aufmerksames Auge auf mich geworfen. Nämlich, auf meinem hellgelben Grund zeige ich Zweige des Zitronenbaums. Einer Pflanze, so habe ich mir sagen lassen, die in meiner neuen Heimat damals gänzlich unbekannt war. Und daher wussten die Menschen auch nicht, dass Zitronenzweige, wie andere subtropische Gewächse, gleichzeitig Knospen, Blüten, kleine unreife Früchte und große vollreife Früchte tragen können. So ist es aber auf meinem feinen Seidenstoff dargestellt. Als Sezen das sah, war er begeistert.
Das muss unbedingt der Herzog sehen.
Er zückte einen schwarzen Stift und schrieb an den Rand des Büttenpapiers, auf das er mich geheftet hatte, Nakshit es Sehur ak Laimun. Naksat as Zuhur ak al Laimun. Also wörtlich, Inschriften von Blüten-Zitronenbüscheln. Und diese kleine Notiz in arabischer Sprache, aber lateinischer Schrift und immerhin zweimal dem Buchstaben K brachte die Wissenschaftlerinnen auf Seetzens Spur. Seitdem gehören wir höchstoffiziell zu den Seetzenianer, also den Sammlungsstücken des Ulrich Jasper Seetzen, die viele andere Forschende schon verzweifelt gesucht haben. Über Nacht waren wir echte Berühmtheiten und kleine Sensationen geworden. Und nun kamen wir selbstverständlich in den Genuss allerhöchster Sorge und Pflege, denn im Laufe der Jahrhunderte waren wir geknickt und gerollt gewesen und hatten Quetschfalten bekommen. Marie-Louise Gothe, die Frau mit den zarten Händen, entfernte zunächst die Nadeln. Sie nadelte uns ab. Dann befreite sie uns mit einem kaum fingergroßen Spezialsauger von Staub. Das kitzelte etwas. Und da Falten für unsere zarten Fasern potenzielle Bruchstellen sind, mussten wir schön sorgfältig geglättet werden. Unter Glas und mit viel Druck. Dann schob sie uns unter das Mikroskop, durchleuchtete und untersuchte uns Kettfäden, Schussfäden, Webtechnik und so weiter und so fort. Und schließlich ging's zum Fototermin, wie es sich gebührt für echte Stars. Frisch vermessen, untersucht, beschrieben und fotografiert sind wir nun im Internet für jedermann und jede Frau sichtbar. Zusammen mit den ganzen anderen großen Museumsstücken. Und wer weiß, welche Forscherinnen und Forscher vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrhunderten unsere Fotos sehen, uns wiedererkennen und Marie-Louise Gothe und Kerstin Volker-Saat und ihren KollegInnen noch mehr Details über unsere Geschichte erzählen können. Wir selbst sind nun schon alt und etwas brüchig und fadenscheinig. Und auch meine einst goldgelb glänzenden Zitronen sind mittlerweile etwas angegraut. Wir ziehen uns lieber in unsere säurefreie Kiste zurück und lassen die Damen und Herren Wissenschaftler die weitere Arbeit machen. Materialanalysen und so. Gute Nacht. Oder, wie man bei uns früher sagte, Tusbech ala Khair.
Das gehört ja auch zu euren Aufgaben, Materialanalyse. Vielleicht könntet ihr kurz noch was zu den Materialien erzählen oder auch zu den Werkzeugen, die ihr benutzt, um das zu analysieren.
Das Highlight ist das 4K-Mikroskop, mit dem ich persönlich auch total gerne arbeite, weil damit auch Materialanalysen möglich sind. Also wir haben eine Analyseeinheit da auch mit dabei. Und das macht natürlich das Arbeiten total spannend, weil man auch wahnsinnig tief ins Objekt reinschauen kann mit einer krassen Vergrößerung, wo ich mir halt quasi auch Schadprozesse, Korrosion, alles genau anschauen kann und sehen kann, was passiert da gerade, was kann ich mit meiner Restaurierung überhaupt machen, wie weit kann die gehen, wie instabil ist das Objekt, wie instabil ist die Oberfläche, wie ist die gerade noch zusammengesetzt. Genau, also daraus kann ich dann halt auch ganz viel ableiten für meine Arbeit am Objekt.
Mhm. Und du siehst da die Loriot'sche Steinlaus an deinen Steinen nagen und dann weißt du, mit welchen Mitteln du sie bekämpfen musst.
Ich kann sie mit Röntgenstrahlen beschießen.
Ach so, ja, das ist ein anderes.
Oh Gott, ja,
tatsächlich, tatsächlich haben wir auch das Glück, durch die Digitalisierung eine handgehaltene Röntgenfluoreszenzanalyse-Pistole zu haben, wo wir mobil auch zu den Geräten oder Objekten gehen können und eben nicht daran gebunden sind, nur kleine Proben zu untersuchen unter dem Mikroskop, was den Vorteil hat, dass wir jetzt direkt in Sammlungen, wo es gerade Probleme geben könnte, auch mal nachschauen können, was zum Beispiel auch Schadstoffanalyse betrifft. Wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel einen Teil einer Bibliothek auch umgezogen, wo der Verdacht auf Arsen bestand in den Bucheinbänden, und die konnte ich dann mit unserem RFA-Gerät, also ich bin Strahlenschutzbeauftragter und konnte ich analysieren, wie viel tatsächlich dann an Arsen vorhanden ist in den Objekten, um dann auch Gefährdungen für Mensch und so weiter. Aber auch für andere Analysen ist das Gerät relativ hilfreich. Für Metallanalysen zum Beispiel auch geht's relativ schnell und sicher. Wenn wir jetzt wissen wollen, was waren das zum Beispiel historische Vergoldungen oder wie ist die genaue Materialzusammensetzung. Und das müssen wir jetzt alles nicht mehr in ein Labor geben, das können wir alles selber im Haus machen.
Und es gab ja so im Laufe der Zeit auch mal so unterschiedliche Restaurierungsmoden, könnte man vielleicht sagen. Manchmal hat man ja zum Beispiel auch Gemälde, die dann fast ein bisschen dementsprechend der Mode verändert wurden. Wie geht ihr damit heute um? Versucht ihr dann auch Dinge wieder in den Originalzustand zurückzuführen oder konserviert ihr eher? Oder was macht man da so heute?
Das muss man vielleicht unterscheiden. Also normalerweise gibt es eine erste Historizität und eine zweite Historizität. Das heißt, einmal wie das Kunstwerk geschaffen wurde. Dann ist aber manchmal auch durchaus von Bedeutung, was dann damit später passiert ist. Wenn es dann irgendwelche historischen Bezüge gibt, will man die jetzt auch nicht unbedingt verleugnen. Ich denke da nur so an zersägte Gemälde.
Salome.
Salome, genau.
Ist also gerade eins zurückgekommen von Kranach, vielleicht für diejenigen, die Geschichte nicht kennen.
Ja, also das sind wichtige Zeitgeschehnisse, die wir nicht einfach ignorieren können. Und dann erhalten wir einfach den Zustand meistens so, wie es aktuell ist, und weisen aber darauf hin, wie es vorher auch war.
Also man wägt da ab, ist es wichtig noch für die Geschichte? Sagt es uns irgendwas? So viel bei der zersägten Salome, das erzählt halt quasi auch so ein bisschen die Geschichte dieses Gemäldes und hat dadurch ja auch irgendwo einen Mehrwert für uns auch, um zu sehen, so was passiert denn überhaupt so alles, was kann denn alles passieren. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Sachen, wo ich sage, wenn man jetzt eine Altrestaurierung hat, ich habe es ganz viel bei archäologischer Keramik, dass die Keramiken halt wirklich schnell zusammengesetzt wurden mit dem, was halt da war. Und wenn das halt Uhu oder Patex war, dann wurde halt das genommen. Und da schaut man dann halt, weil am Ende sind die Klebemittel so stark, dass die Keramik an einer anderen Stelle wieder brechen kann. Und dann versuche ich halt zu schauen, bekomme ich das irgendwie wieder raus, ohne dass ich das Objekt weiter schädige? Oder kann ich da irgendwie ästhetisch noch ein bisschen mehr rausholen, auch für die Erlebbarkeit des Objektes?
Und hat sich durch euren Beruf so ein bisschen auch die Sicht vielleicht auf die Welt oder wie ihr die wahrnimmt, verändert? Also dadurch, dass ihr ja praktisch mit Objekten zu tun hat, an denen lange jemand gesessen hat, und da eröffnet sich ja vielleicht so eine andere Zeitdimension, oder vielleicht wird das auch relativ?
Ich würde sagen, bei mir war das vorher schon da. Deswegen also habe ich den Beruf gewählt.
Ja, das Interesse mit Sicherheit. Das war auch der Grund, warum ich das studiert habe.
Ja.
Aber man bekommt vielleicht noch so ein bisschen mehr Bewusstsein noch, dass man akzeptiert, wie Sachen sind, und versucht eben zu erhalten und bewahren.
Ja, schon.
Dann bewahren wir diese Sendung hoffentlich in guter Erinnerung. Und dann danke ich euch sehr, dass ihr heute hier wart. Noch zur Ausstellung Prima Klima. Die läuft noch bis zum 25. Mai. Man sieht sie im Schlossrundgang, am Ende des Schlossrundgangs. Ja, dann danke und bis bald. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
Der Friedensteinfunk. Das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute ging es um Restaurierung. Susanne Böhm und Andreas Fiedler haben uns von ihrer Arbeit hinter den Museumskulissen berichtet. Heiner Grieb und Katja Siebel haben uns die Vorzüge von gesättigten Salzlösungen gepriesen. Und ein kleines Stückchen Stoff hat seine bewegte Lebensgeschichte erzählt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.